Grüezi wieder an, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und zugeschaltet ist uns nun unser Korrespondent, ja Baku-Korrespondent aktuell, Marcel Odermatt, ist an der Weltklimakonferenz dabei und uns nun zugeschaltet, der Weltwoche-Redaktor Marcel Odermatt. Lieber Marcel, sag uns ganz kurz, was sind deine ersten Eindrücke von dieser Klimakonferenz? Was sind bisher deine wichtigsten Erkenntnisse?
Also die wichtigsten Erkenntnisse würde ich sagen, es geht bei dieser Klimakonferenz geht es um sehr viel Geld. Es geht eigentlich darum, dass die armen oder ärmeren Länder möchten, dass dieser Beitrag, man spricht heute von etwa 100 Milliarden, den die reichen Länder bezahlen müssen für die Klimaschäden, für die ärmeren Länder bezahlen müssen, dass man diesen Beitrag erhöhen sollte. Also es wird auch sehr, sehr viel an dieser Klimakonferenz über Geld gesprochen. Und jetzt ist es die große Frage, kommt es noch zu einer Einigung? Ich bin hier, ich konnte Albert Rösti, also den Schweizer Umweltminister und UVEC-Chef, konnte ich begleiten. Ich bin jetzt zwei Tage mit ihm unterwegs hier in Baku. Und man spürt, es ist sehr ein schwieriger Spagat, oder, für Rösti, oder, weil du musst dir vorstellen, diese Leute sind jetzt seit zwei Wochen hier. Das sind sehr alles Leute eigentlich, die sich sehr stark mit diesem Klimathema, Klimawandel beschäftigen und die der Meinung sind, dass es jetzt viel mehr Maßnahmen braucht und unter anderem natürlich jetzt auch viel mehr Geld. Und ich spüre sehr stark auch, wie der Bundesrat, der SVP-Bundesrat hier einen Spagat machen muss. Auf der einen Seite muss er irgendwie seine Leute ein bisschen im Zaun halten, oder, damit sie nicht überborden. Und auf der anderen Seite ist natürlich klar, die Schweiz hat sich da auch committed, wie man heute auf Neudeutsch sagen würde, zu diesen Klimazielen, zu diesem Pariser Abkommen. Wir sind da Teil der Weltgemeinschaft und machen da mit. Und das ist, glaube ich, sehr interessant, oder? Dass man versucht hier irgendwie, er muss irgendeinen Spagat machen. Ich glaube, bisher ist es ihm einigermaßen geglückt, oder? Also nicht zu viele Versprechungen zu machen und gleichzeitig, damit auch seine Leute einigermaßen mit ihm zufrieden sind.
Könntest du uns die Atmosphäre szenisch, die Aufmachung dieser Weltklimakonferenz ein bisschen beschreiben? Du hast den großen Vorteil, du hast uns allen voraus, dass du da bist, dass du an dem Klimagipfel teilnehmen kannst. Was geht da ab? Ist das so ein Giga-Event, wie der zu sein scheint, wie man ihn wahrnimmt aus den Medien, mit Häppchen, alle kommen mit dem Privatjet geflogen? Was nimmst du da wahr?
Also es ist wirklich, es ist ein Giga-Event, oder? Also man muss sich vorstellen, wir sind ja hier in Aserbaidschan, also in Baku, im Kaspischen Meer, und die haben jetzt einfach für zwei Wochen haben sie die Schulen geschlossen, die haben die Leute gesagt, bleibt zu Hause, macht Homeoffice, die das können, damit auch die Straßen leer sind, damit sich diese Leute hier möglichst frei und möglichst schnell auf den Straßen bewegen können. Und die Straßen sind wirklich leer, es sind etwa 68.000 Leute jetzt dort, die hier an diese Klimakonferenz gekommen sind. Und es hat natürlich etwas Surreales. Also ich glaube, ich bringe jetzt einfach zwei konkrete Beispiele. Also heute Morgen bin ich beim Hotel im Lift nach unten gefahren und habe mich ein Brasilianer angesprochen und gesagt, er sei so froh, dass er jetzt nach Hause gehen könne. Er werde dann morgen Nacht, weil er nach Istanbul fliegen und dann zurück nach Sao Paulo. Sind natürlich alle sind mit dem Flugzeug hier eingeflogen, oder in den letzten Tagen und oder für die letzten zwei Wochen, um hier das Klima zu retten. Und es hat wahnsinnig viele Leute. Es ist ein riesiges Treiben, obwohl man ja eigentlich weiß, dass es sind ganz, ganz wenige Leute, die dann überhaupt Entscheide fällen können. Eben, ich sage jetzt, ich habe Umweltminister Rösti begleitet, oder? Das sind dann auch die Entscheidungsträger. Viele Entscheidungsträger sind ja dieses Jahr gar nicht gekommen. Es ist die 29. Ausgabe. Und ich kann vielleicht ein kleines Bonmot noch erzählen, das mir einfach gefallen hat, damit man ein bisschen versteht. Oder das sind ja die Leute, sind ja sehr überzeugt davon, dass sie das Klima retten. Sie glauben, dass sie so quasi zu einer ein bisschen auch zu Leuten gehören, die etwas realisiert und begriffen haben, das viele andere Menschen nicht tun. Und ich war da mit einem Journalistenkollegen zusammen aus Deutschland und wir saßen da am Essen Und vis-à-vis von uns saß eine Frau aus Angola und ein Kolumbianer. Und dann haben wir mit denen ein Gespräch begonnen. Und dann hat die Frau aus Angola gefragt, ja, woher kommen Sie? Dann hat der Deutsche gesagt, ja, ich komme aus Deutschland. Dann sagt die Frau aus Angola, ah ja, Bier. Und der Kolumbianer ergänzt, ah ja, Hitler. Also muss ich das mal vorstellen, also diese Stereotypen, also quasi so die selbsternannte Weltelite, die hier sich quasi auch zwischendurch durchaus auf Stammtischniveau sich unterhalten kann und man sich also da keine Komplexe haben sollte, wenn man jetzt da nicht dabei ist oder sich vielleicht auch nicht dazu gehörig fühlt. Oder? Aber es ist schon so, oder es sind wahnsinnig viele Menschen hier, wahnsinnig. Also nur sehr wenige können wirklich etwas sagen, können etwas entscheiden und die anderen sind einfach in diesem Trost dabei und versuchen sich irgendwie auf den Gängen rumzulaufen. Es ist ja ein Fußballstadion, die haben das ganze Fußballstadion umfunktioniert und es ist ein Riesenbetrieb und sitzen da, trinken Kaffee, tun geschäftig, aber unterm Strich haben sich keine Illusionen gemacht. Es sind ganz, ganz wenige, die dann wirklich entscheiden können.
Wenn ich mich an letztes Jahr erinnere, dann wurde von westlicher Seite, also von Deutschland, Frankreich, USA, EU auch, wurde da vorwiegend das Thema erneuerbare Energien in den Vordergrund gerückt, gepusht. Dann war man allerdings überrascht, dass der globale Süden, wie es heute heißt, da nicht gleich Lunte gerochen hat und darauf angesprochen ist. Sie haben dann gesagt, ja, wir wollen erstmal auch ein bisschen Energie gewinnen, wir wollen fossile Brennstoffe. Korrigierst mich, wenn das nicht stimmt, wenn das unpräzise ist. Wie sind die Themen in diesem Jahr gelagert? Über was diskutiert man? Wo einigt man sich vielleicht auch? Was hast du bezüglich den Schwerpunkten aufgeschnappt bisher?
Also das Schwerpunktthema ist ganz klar das Geld. Oder? Und das Problem ist, dass die ärmeren Länder möchten mehr Geld. Und jetzt ist die Schwierigkeit, und ich könnte mir vorstellen, das ist auch ein Grund daran, zum Beispiel Macron. Macron ist ja nicht gekommen, ist sonst immer sehr gerne bei solchen Konferenzen dabei. Aber ich meine, wenn man ansieht, was Frankreich für eine Staatsverschuldung hat, also, sie haben ja riesen finanzielle Probleme. Und ich glaube, das Letzte, was Macron momentan innenpolitisch brauchen könnte, wäre mehr Geld zu versprechen. Was einfach deine Frage wegen den erneuerbaren Energien, das ist natürlich auch ein Politikum, oder? Es geht auch darum, dass die Leute glauben hier, also das sind diese Klimaleute, die glauben, dass die ärmeren Länder den Sprung schaffen sollten, ohne die Fehler zu machen, die wir im Westen gemacht haben, also quasi, dass wir unseren Wohlstand mit fossilen Treibstoffen sozusagen erarbeitet haben, dass sie direkt den Weg schaffen, um Wohlstand zu kreieren mit erneuerbaren Energien. Also muss ich vorstellen, es gibt natürlich schon dieses Thema, oder? Also ganz wichtig ist diesen Menschen, sie sprechen immer davon, die Schweiz braucht etwa 2,8, die Ressourcen von 2,8 Erden pro Jahr, ein Durchschnittsschweizer. Und ein Inder ist etwa bei 1,0. Also man könnte eigentlich sagen, ein Inder lebt genauso durchschnittlich, damit es die Ressourcen erreichen würden. Wir Schweizer sind definitiv darüber. Und das ist natürlich auch ein Problem. Es ist auch noch witzig, das ein bisschen zu verfolgen, weil es ist natürlich für uns Westler, die immer das Gefühl haben, wir sind tonangebend und wichtig. Es ist auch noch schwierig, auch wenn man jetzt die Optik einnimmt von diesen Klimaleuten, zu argumentieren, ihr müsst jetzt quasi so leben, also wir sind das Vorbild, wir sind natürlich aus ihrer Sicht überhaupt kein Vorbild, weil wir viel zu viele Ressourcen brauchen. Was auch interessant ist, oder, dass ich habe gestern einen kurzen Beitrag geschrieben, das sind ja alle, wenn man hier diese Pavillons anschaut, ja, alle Länder haben ein Pavillon aufgestellt. Und hier bekommt man das Gefühl, alle sind, würde man sagen, auf Neudeutsch on track, oder? Also alle sind eigentlich, machen das, was es nötig ist. Alle sind der Meinung, wir spielen eine Führungsrolle. Und gleichzeitig heißt es natürlich, ja, wir machen viel zu wenig und wir werden alle irgendwann in den Meeresspiegel steigt und es wird zu heiß auf diesem Planet. Aber gleichzeitig versuchen ja die Staaten das Gefühl zu geben, ja, wir machen eigentlich viel und wir sind eigentlich gut unterwegs.
Also Klimakonferenz der Heuchelei.
Ja, absolut. Es sind alle mit dem Flieger da. Gleichzeitig wollen geht es um viel mehr Geld und gleichzeitig muss man ja trotzdem natürlich als Vertreter des Landes kann man nicht sagen, wir machen überhaupt nichts, wir sind völlig auf dem falschen Dampfer. Also man muss irgendwie, es ist ein sehr, sehr schwieriges Spannungsverhältnis, in dem sich diese Leute hier befinden.
Was für einen Eindruck hast du von der Weltordnung, wenn du dich bei dieser Klimakonferenz umschaust? Man hört immer, dass der globale Süden aufholt, ein neues Schwergewicht darstellt, den Westen konkurriert, dass der Westen zunehmend unter Druck ist. Deckt sich das mit deinem Eindruck jetzt an der Klimakonferenz? Hat dieser globale Süden tatsächlich mehr Gewicht, als das früher der Fall war? Entsteht ein neues Ungleichgewicht? Oder stimmt das alles überhaupt nicht?
Ich glaube, das stimmt. Also hier spürt man einfach, dass diese Länder fühlen sich alle gleichberechtigt. Es gibt überhaupt diese Dominanz vom Westen, gibt es hier überhaupt nicht, sondern alle Länder werden gleich behandelt. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig für den Organisator, also Aserbaidschan, oder? Man will ein Gleichgewicht behalten, ist ja auch geografisch in einer sehr schwierigen Situation. Man hat im Norden hat man die Russen, im Süden hat man den Iran. Also man muss sich irgendwie, man ist sich gewohnt zu jonglieren zwischen diesen Mächten, um das was man definitiv nicht will, ist sich irgendwo sich auf eine Seite zu schlagen, oder? Also ich habe den Eindruck, hier der Westen ist man sehr skeptisch, außer wenn es darum geht, wer bezahlt die ganze Sache. Und dann ist es natürlich schon wieder so, dann spürt man natürlich schon wieder das Interesse an den westlichen Ländern, oder? Weil es klar, weil die natürlich bezahlen sollen. Oder?
Du hast etwas Interessantes aufgegriffen, du hast Russland thematisiert, diesen Stand der Russischen Föderation an dieser Klimakonferenz. Wie wird eigentlich auf dieser globalen Ebene mit eben Staaten wie Russland, Türkei, vielleicht sogar auch China, andere vermeintliche Schurkenstaaten, wie werden die eingebunden? Werden die mit Vorbehalten, mit irgendwelchen Anschuldigungen konfrontiert oder steht da wirklich die Umwelt, steht da das Klima im Vordergrund?
Ich glaube, das steht im Vordergrund. Die haben gar nicht diese ganzen Diskussionen, die wir führen, dieser Versuch, Russland zu isolieren, diese Länder zu isolieren, ich glaube, das ist für die gar kein Thema hier, weil sie haben, erstens haben sie ganz andere Probleme, sie haben ganz andere Bedürfnisse und sie wollen sich gar nicht in diese Lage bringen. Ich glaube, das ist sehr stark ein Thema unter diesen westlichen Ländern. Und die Schweiz ist natürlich auch da, oder? Man spürt hier natürlich schon, wir werden hier einfach als europäisches Land wahrgenommen, als reiches europäisches Land.
Mhm. Sag mal, wie wird der Schweiz begegnet? Ich meine, wenn du sagst, es geht hauptsächlich ums Geld, wie wird da dem Schweizer Bundesrat, SVP-Bundesrat Albert Rössi entgegengetreten? Riecht man da schon das Geld auf der gegenüberliegenden Seite? Was erhofft man sich da von einem reichen Staat, vermeintlich reichen Staat wie die Schweiz?
Ich glaube, es gibt einen Unterschied. Die EU-Länder sind immer noch sehr, oder die haben das Gefühl, wir gehören dazu, oder wir sollten dazu gehören, oder jetzt, ihr müsst einfach unsere Position teilen, auch da, oder es gibt immer wieder diese Versuche, die Schweiz zu vereinnahmen. Jetzt auch im Hinblick natürlich auch auf diesen Anbindungsvertrag, also dass die Schweiz noch näher an die EU rücken würde. Und die nehmen, das war aber interessant, ist, je weiter man weggeht, habe ich das Gefühl, wird die Schweiz immer noch sehr, sehr geschätzt. Also ich habe, wenn man hier mit den Leuten in Aserbaidschan spricht, wir haben gestern noch eine Tour gemacht in der Stadt und das ist natürlich, die Leute sind immer noch ein Sehnsuchtsort. Also die Schweiz hat das Image, immer noch ein sehr, sehr positives Image. Irgendwo ein Ort, von dem man träumt, dem man sagt, dort werden wir auch mal gerne und wie, es ist sicher wunderschön, oder? Und die haben dann gesagt, jetzt hat es so schön geschneit, oder? Es ist alles verzuckert, oder? Und die Berge sind weiß und das ist natürlich für die Leute immer noch etwas Spezielles. Ich glaube, das Image der Schweiz ist, je weiter man weggeht, desto besser und je näher man kommt, ist es halt, ja, sind wir halt einfach, die glauben einfach, vor allem die EU-Länder glauben halt einfach, wir sind wir gehören zu diesem Block. Und das wurde ja in den letzten Jahren leider auch bestätigt, oder? In vielen Bereichen haben wir wirklich eine, unsere Positionen haben und sind heute deckungsgleich mit der Europäischen Union.
Gibt es in diesem Arrangement, sagen wir mal so, gibt es da auch kritische Stimmen, Gegenstimmen, thematische Leute, die das challengen, was da besprochen wird? Stichwort Klimawandel, 1,5 Grad Ziel. Gibt es da auch inhaltliche Challenge? Oder ist das alles wie eine Art Gottesdienst und es dreht sich wirklich alles nur ums Geld? Gibt es da Gegenstimmen?
Nein, die gibt es nicht. Es gibt, das ist wichtig, du sagst es genau richtig, es ist wirklich ein Gottesdienst. Also es gibt schon Kritik, aber die Kritik gibt es von Leuten, die gesagt, wir verbrennen und sagen so, sie haben ein paar Klimaaktivisten, die sind zugelassen, die stehen am Eingang und die sagen dann, es wird alles noch viel, viel schlimmer und ihr macht viel zu wenig und wenn wir jetzt nicht so weit handeln, dann sind wir alle in kürzester Zeit irgendwie verbrennen wir oder die Erde hat keine Zukunft. Und es gibt diese Kritik, gibt es, also es gibt Kritik, und dass man zu wenig macht, aber Kritik, dass man sagt, irgendwie, dass jetzt jemand, das war völlig eine interessante Frage, oder? Also zum Beispiel, stimmt das diese Ziele, oder? Also wir haben ja viele, ich habe diese Woche auch etwas geschrieben, hat sehr viele Reaktionen, oder? Dass die Leute sagen, also ihr könnt das Wetter nicht vorher sagen, aber gleichzeitig wissen sie genau, wie viel auf die Kommastelle, wie warm es sein wird im 2050. Also solche Fragen, die gerade auch viele unserer Leser beschäftigen, die werden hier nicht thematisiert. Das ist wie alles ist ein unverrückbarer Fakt, oder? Also diese Klimaerwärmung wird das dringendste Problem dargestellt, das die Welt zu lösen hat. Und wenn es Kritik gibt, die Kritik, dass man einfach, dass die Länder zu wenig machen, dass jetzt noch stärker Handlungsbedarf besteht.
Vor wenigen Jahren war ja dieses Klimathema, Klimanotstand, Klimademonstration, das alles überstrahlende Thema, auch in den Medien. Politisch wurde fast nur über das Klima diskutiert. Wie ist das heute bei dieser Weltklimakonferenz? Herrscht da eine Art Panik, weil es eben nicht mehr so ist, weil man nicht mehr die Präsenz hat? Nimmt man das überhaupt wahr oder macht man da kümmert einem das gar nicht? Gibt es da... Nimmst du da etwas wahr?
Ich nehme das sehr stark wahr, weil es ist so, dass dieses Jahr sind ja viele Staatspräsidenten sind nicht gekommen. Ganz interessant ist, dass Frau Leuthard, die Bundespräsidentin, in den letzten Jahren war am Anfang der Konferenz immer der Bundespräsident da und am Schluss kam der Umweltminister. Und dieses Jahr ist Frau Amherd, das Bundespräsidentin Amherd, ist nicht gekommen, sie ist nicht angereist. Und es heißt aus der Verwaltung, ich habe das natürlich dann nachgefragt, also warum ist sie nicht gekommen? Und die offizielle Begründung ist, dass sie nicht kommen wollte als Terminkollision, weil sie eine Bundesratssitzung leiten musste, was natürlich stimmt. Aber es ist schon interessant. Also wenn ich hier ein bisschen umhöre, auch in der Delegation, dann versteht man das nicht hundertprozentig. Warum kam Amherd nicht, weil sie natürlich, es wäre natürlich schon eine Initialzündung gewesen. Sie hätte das ganze Thema gepusht und warum genau sie gekommen ist, hat sie mir bisher nicht erschlossen. Auch zum Beispiel Ursula von der Leyen kam auch nicht, es kam ja auch Macron, Scholz kam nicht, verschiedene wichtige Politiker in den USA ist jetzt ein anderes Problem natürlich, oder jetzt mit diesem Wechsel der Administration. Darum haben viele gefehlt und da merkt man schon natürlich, dass dieses Thema, dieses Klimathema ist angesichts der ganz anderen riesigen Herausforderungen ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ich glaube das schon. Und die Schweiz hat da also auch mitgemacht. Also es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie, sonst hätte die Bundespräsidentin unbedingt hier in Baku vor Ort sein müssen.
Gibt es sonst noch etwas zu sagen zu den Medien? Wie nimmst du die Journalisten an dieser Konferenz wahr?
Die Journalisten, das es sind alle hier. Oder? Es gibt also wirklich von New York Times bis zum Lokalsender von Baku, zeigen alle Präsenz. Und es ist natürlich wie eine eigene Welt. Wir leben in einer diese Journalistenbubble, oder? Das ist natürlich ein Zirkus, der irgendwie, jetzt sind sie in Baku, jetzt ziehen sie weiter. Ich hatte ja im Sommer das Vergnügen, schon ein bisschen die Weltpresse auf dem Bürgerstock zu erleben. Und es ist sehr, sehr ähnlich, oder? Es ist, diese Leute sind einfach hier, sie machen ihren Job, sie sitzen hier und versuchen da irgendetwas aufzuschnappen, dass sie dann ihren Redaktionen weitergeben und verkaufen können. Und da ist, ich glaube, da ist Guru normal, oder? Da ist einfach wiegen, das ist einfach ein Betätigungs für 2 Wochen und dann zieht die Karawane weiter.
Mhm. Gibt es sonst noch etwas, das dich speziell überrascht hat in deinen Tagen jetzt in Baku?
Also die, ich finde, ich möchte hier vielleicht noch etwas sagen zu Aserbaidschan. Ich war gestern hatte ich einen wie gesagt, hatten wir noch eine Stadtbesichtigung gemacht, eine kleine. Und ich habe dann mit jemandem gesprochen, die leiden wirklich ein bisschen darunter. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diese Destination bisher auch nicht auf dem Radar oder Baku. Ich kenne diese Destination, es gibt jedes Jahr jetzt ein Formel-1-Rennen. Da rasen sie durch die Straßen. Das hat Baku versucht, das mit Sportevents sich ein bisschen auf die Landkarte zu bringen. Aber sie leiden darunter und sie möchten sehr gerne, dass mehr Touristen kommen. Sie betonen auch immer, dass sie sind Faschiten, wie im Iran, aber es ist säkular. Also sie sind, mir hat einer gesagt, ich möchte das betonen, bei uns muss man nicht in die Moschee, sondern wir sind frei. Und sie wollen sich ganz klar auch natürlich vom Iran abgrenzen, aber sie möchten, dass mehr Menschen das Land besuchen. Und das ist natürlich jetzt, ich habe einfach jetzt ein bisschen von der Stadt gesehen und ich muss sagen, also diese Promenade am Kaspischen Meer und diese Stimmung ist großartig, ist eine wunderschöne Altstadt auf Baku. Ich glaube, das wäre sicher sehr schön, auch mal hier länger Zeit zu verbringen und das Land zu bereisen. Ich glaube, das Land hat einiges zu bieten und ich denke, die hätten das verdient, dass man diesem Land, diesen Menschen hier offen begegnet und das auch mal vielleicht mal besucht.
Letzte Frage, wie geht es jetzt weiter? Du begleitest ja, glaube ich, oder bist auf Schritt und Tritt mit Bundesrat Albert Rösi dabei. Was ist noch seine Rolle? Was stehen da für Treffen an? Was will er erreichen für die Schweiz auch?
Ja, also jetzt, wo wir das Gespräch aufzeichnen, ist er gerade in bilateralen Gesprächen mit den Norwegen. Natürlich sehr wichtig, oder Norwegen, das finde ich sehr wichtig, finde ich auch sehr gut, dass er das macht. Norwegen ist ja quasi ein Verbündeter, ist auch ein EU-Mitglied, ist auch reich, oder? Die haben ja sehr viel Geld mit Gas verdient, oder? Ein bisschen ähnlich wie der Erdölstaat Aserbaidschan. Und er führt jetzt aktuell Gespräche, dann am Nachmittag wird er noch eine Point de Presse, eine Pressekonferenz machen. Und ich habe vorhin nochmals kurz mit ihm gesprochen, oder? Also ihm ist es wahnsinnig wichtig, immer darauf hinzuweisen, dass Geld, oder das sind wir beim Thema, die wollen mehr Geld, 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 Geld. Das ist in der Schweiz. Also wir haben eine Budgetdebatte, also die wird jetzt im Dezember in der Wintersession stattfinden. Und in der Schweiz ist es ein demokratischer Prozess. Das ist immer sehr wichtig, oder? Für einen Schweizer Politiker darauf hinzuweisen, dass er nicht quasi einfach Geld versprechen kann, sondern es muss durchs Parlament und unter Umständen braucht es am Schluss sogar noch, wenn man zum Beispiel die Mehrwertsteuer erhöhen möchte, braucht es einen Volksentscheid. Also da ist er in einer anderen Position als andere Politiker, die quasi einfach einen Scheck ausstellen können und sagen, ja, wir zahlen jetzt mehr oder weniger. Und das finde ich sehr gut, oder? Er macht das und er hat mir gesagt, oder? Er wird immer... Das sei ihm wahnsinnig wichtig, oder? Zu sagen, von der Schweiz, wir sind da in einem demokratischen Prozess und es werden alle angehört und das wird bei uns breit diskutiert. Und Minister hin oder her, oder er muss auf ganz verschiedene Sachen Rücksicht nehmen. Und ich glaube, das ist eine gute Position und damit kann man ein Stück weit auch die Schweiz erklären im Ausland.
Lieber Marcel, ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen und vor allem für die Einblicke aus der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku von dieser Weltklimakonferenz. Vielen Dank.
Danke, schönen Tag noch.